Macht es euch schön gemütlich daheim. Es gibt nochmal im alten Jahr ein Après-Ski. Grüß euch miteinander. Wir schauen auf ein turbulentes Weltcup-Wochenende zurück. Während die Männer in Livigno einen Super-Ski gefahren sind, haben die Frauen am Zauberberg in Semmering einen Riesenslalom und vor allem einen außergewöhnlichen Slalom austragen. Und darum, um das aufzuarbeiten, bin ich froh, dass ich der Gottvater vom Schweizer Skisport bei mir, Bernhard Russi. Hast du mir noch nie so gut gefallen wie heute in Oranje?
Ja, ein Kunststück. Also, über die Farbe können wir diskutieren, aber nein, die Jacke müssen wir anlegen in der Garage. Da kommen wir nicht drum herum.
Ja, wir sind hier in deiner Garage in Andermatt. Die einzige Ski dahinter. Welches Modell braucht der Rentner wie du?
Die hinteren vor allem. Und auf die bin ich eigentlich richtig stolz, die hinteren Ski. Also da ist dann der exklusive Vasalauf-Ski dabei und da ist das Märkli noch drauf mit der Nummer 64 oder 6437. Nein, Spass beiseite, beides. Oder alle drei, ich glaube. Es sieht zwar ein bisschen nach viel aus, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine grosse Familie, die ihre Ski auch noch hat zum Teil.
Okay.
Also das sind Alpin-Ski, das ist noch, kommt der Tourenski natürlich dazu und der Langlauf-Ski.
Ja, Langlauf, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, im 2020, kurz vor dem Ausbruch von Corona, hast du den Vasaloppet gemacht.
Ja.
Ein wahnsinniges Muss hast du dann gehabt und hast dort unter dir gehabt, schneemässig. Du hast es aber trotzdem durchgezogen. Du hast mir aber dann gesagt, du würdest es gerne nochmal bei richtig guten Bedingungen machen, den Vasaloppet. Bist du am Trainieren? Also für alle, die vielleicht nicht wissen, was der Vasaloppet ist, der grösste Volkslanglauf in Schweden,
ja.
Was sind es? 94 Kilometer?
Eigentlich genau 90.
Oh, 90 Kilometer.
Ja, ich glaube, es sind genau 90 Kilometer. Ja. Es ist aber elend lang. Und wenn die Verhältnisse nicht gut sind, das heisst, es ist ja klassisch. Mhm. Und wir waren dort zwei, drei Tage vorher. Bei der einen Stockstoss hast du 100 Meter gemacht. Das war so sensationell. Also wie auf Schienen ist das gegangen. Und über Nacht hat es 5 cm oder 10 cm geschnitten. Er hat halt die Spur aufgefressen und dann war das ein Muss. Das war also mühsam.
Aber die Frage, ob du jetzt am Trainieren bist oder nicht, die hast du mir noch nicht beantwortet.
Ich bin am Trainieren, aber nicht auf dem Level, wo ich jetzt an Vasalauf könnte. Ich glaube, es ist ein bisschen noch drunter.
Also es reicht für einen Gommer dieses Jahr, oder? Mit dem hast du auch noch eine Rechnung offen, oder? Dort hast du ja mal den Daumen gebrochen, oder was?
Ja, das
oder
war Vorbereitung für einen Vasalauf. Ja. Ich durfte nicht dürfen röntgen, weil ich Angst hatte, dass etwas gebrochen ist. Dann hat der Arzt gesagt, du gehst ja nicht an den Vasa. Dann bin ich erst nachher röntgen.
Sag uns abschließend zu diesem Thema, in was für einer Zeit hast du die 90 Kilometer gemeistert bei diesem Vasaloppet?
Also die Zielsetzung wäre 7 Stunden und es hat dann schlussendlich 9 Stunden gegeben. Mhm. 9 Stunden
also totales Versagen, muss man sagen. Oder? Der Ingemars Dänemark, der Slalomkönig aus Schweden, Weltcup-Rekordsieger, der hat es irgendwie 6 Stunden gemacht.
Ja,
oder?
Ja. Mit ihm habe ich abgemacht, aber er ist nicht gekommen, weil er gewusst hat, dass es schlechte Verhältnisse sind. Er geht nur bei den guten Verhältnissen.
Gut. Schlechte Verhältnisse. Wunderbares Stichwort.
Ja.
Am Semmering war in diesem Slalom. Es ist wirklich unglaublich. Es hat, glaube ich, 39 Ausfälle gegeben. Und man hat sich tatsächlich für einen zweiten Lauf qualifizieren mit einem Rückstand von 5,94 Sekunden. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das jemals schon gegeben hat.
Ja, noch dran, aber ich glaube, irgendwie vor 20 Jahren oder was ist man auch mit 5,5 Sekunden. Aber das ist es nicht. Das ist, klar, das klingt ja nach extrem wahnsinnig viel. Ja, ich glaube, ohne jetzt hier irgendeinem Ort jemandem die Schuld zu geben, dass die Organisatoren grausam Pech gehabt mit der Entwicklung des Wetters, dass es warm geworden ist, dass es dann wieder kalt geworden ist, dass das Wasser entzogen worden ist dieser Piste. Und sehr wahrscheinlich in einer Notsituation hat man noch probiert, etwas zu verändern. Und das ist nie gut, wenn man kurz vor dem Rennen noch mit Wasser präparieren und meint, man könnte es dann retten. Egal, es ist dann. Man hat relativ schnell gemerkt, dass es eine Rumpelpiste gibt, dass es grausame Probleme gibt und dass es halt nicht einfach nur ein Zickzack gefahren ist von oben ab, sondern dass Skifahren gefragt ist. Und ich kann verstehen, dass es dort eine Phase gibt, wo all die Fahrerinnen noch am Start sind, die ja etwas holen wollen, die müssen ja attackieren, das ist klar, ja. Die müssen voll fahren. Und dass es dann eine Serie von Ausfällen gibt. Was ich weniger verstanden habe, ist, dass man dann nicht irgendeinen von der Vernunft denken, also man, dann meine ich Teams und Trainer und
Athletinnen, Coaches, oder?
Coaches ja. Und alles, ja. Von der Vernunft denken und sagen, ja. Hey, Moment, es ist nicht der Tag zum Schifferin schlagen. Mhm. Sondern es ist der Tag zum Skifahren und möglichst günstige Punkte abzuholen. Mhm. Und es hat ja bei allen Ausfällen und bei allen schrecklichen Szenen, die man gesehen hat, hat es ja auch Fahrten gegeben, wo ich sagen musste, leck doch mir, das ist jetzt gut gewesen. Das ist rund gefahren gewesen, das ist Ski gefahren gewesen. Das ist nicht einfach Knebel, 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 sondern rund um die Tore gefahren. Und dann hat es halt irgendeine Zeit gegeben, die 4 Sekunden drin war. Mhm. Aber Qualifikation.
Mhm. Aber eben, nach der Startnummer 30 habe ich nicht mehr so runde, gute Fahrt gesehen. Und du hast es angesprochen, es ist ein Versagen der Coaches in dieser Situation.
Ja, ich meine nicht nur Coach. Die Athletinnen müssen ja auch irgendwie irgendeines checken.
Ja gut, das sind ja Rennpferde irgendwo durch, oder? Das verstehe ich ja, dass die voll angreifen wollen. Mhm. Aber dann kommt die Rolle vom Coach zum Tragen, der sagt, du, heute ist alles anders. Heute kontrolliert die Offensive.
Ja.
Das muss doch möglich sein.
Weißt du, was mir dann oftmals so durch den Kopf gegangen ist? Aber jetzt wäre der Moment, also beim Startnummer 35, 40, jetzt wäre der Moment da, wo man eigentlich ganz einen anderen Ski müsste anlegen. Mhm. Also nicht der Rennski.
Also ein Cross-Ski, meinst du?
Zum Beispiel. Ja, Cross ist vielleicht gerade ein bisschen übertrieben. Aber ich frage mich echt, ob die ein paar Ski im Sack haben, die für solche Verhältnisse, sagen sie nicht perfekt sind, sondern fahrbarer sind, als sagen wir, der härtere Ski, wo jeder Schlag um das Doppelte zurückkommt. Das ist die erste
Frage. Also ein normaler Touristenski, meinst du?
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das aussehen soll, aber das müssen wir natürlich testen. Und dann kommt die zweite Frage. Wer von all denen hat je einmal in solchen Verhältnissen trainiert? Ja.
Sind wir wieder beim Punkt, oder? Man kann auch zu gut trainieren.
Ja,
wir Schweizer, ganze Saisonvorbereitung, sensationelle Pistenverhältnisse, vor allem in Zermatt.
Im Wissen, dass es immer wieder einmal solche Sachen gibt. Wir haben, wenn wir zurückbuchstabieren, wir sind in Kroatien gewesen, wo es fast anscheinend unfahrbar worden ist, weil es einfach zu viel Löcher. Dann frage ich mich, machen die das nie? Und ich kenne ja nicht jede von diesen Fahrerinnen, aber eine kenne ich, die gestern ein super Resultat gebracht hat, das ist unsere Eliane Christen. Und ich weiss, dass sie eine fantastische Freeriderin ist. Mhm. Und Freerider wäre ja eigentlich das Stichwort. Also wild fahren. Unpräparierte Pisten fahren, Pisten, die halt einfach Buckel drin haben, die Löcher drin haben, und dass man dann mehr aus den Gelenken rausfährt und das im Griff hat. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, bei ihr vor allem bei der zweiten Fahrt, habe ich nicht gemerkt, dass es da grausame Schläge hat. Und das war wunderbar gewesen, das war zügig gewesen, aggressiv. Gut, im zweiten Lauf hast du sie eher machen können, ist die Piste dann auch besser gewesen.
Also, wir gehen schön die Reihen an, dann kannst du deine Lobeshymne auf deine Eliane
Christen fortsetzen. Bin ich
schon schnell gewesen, also, Schifrin hat das Rennen gewonnen, Michaela, vor der Gamirast. Und eben das grosse Urner Highlight, Eliane Christen, 9. bestes Karriereergebnis. Sie ist ja auch, oder, nach dem ersten Lauf über 5 Sekunden zurück gewesen. Aber dann, wie du das schon gesagt hast, hat sie das einen richtig starken zweiten Lauf gezeigt. Wie gut kennst du die Eliane?
Korrektur, nein. Was? Nicht 5 Sekunden zurück. Die Eliane ist nicht 5 Sekunden zurück im ersten Lauf.
Vier. Also sie, was ist sie, 23 oder 24 gewesen?
Nein, 17.
Okay.
Ja, hast recht. Schon hoch dran gewesen. Ja, genau.
Haben es durcheinander gemacht.
Ja,
oder?
Aber gut, das spielt ja eigentlich
keine Rolle. Ich meine, Lena Dürr hat als 11. oder 12. hat irgendwie über 3,5 Sekunden Rückstand gehabt.
Also genau. Dann sind die anderen.
Hat sie sicher über 4,5 Sekunden gehabt. Aber item.
Das ist auch nicht so entscheidend gewesen in dem Moment. Ich würde das einfach noch einmal sagen. Es war nicht schön gewesen. Es war nicht lässig gewesen für die Fahrerinnen, sich abzukämpfen. Das hat geschlagen und hat gemacht. Und da hat man einfach wirklich müssen. diszipliniert hast du auch nicht fahren können, sonst verlierst du dann eben auch wieder zu viel. So eine gewisse Dosis an Kampf und Risikobereitschaft hast du müssen zeigen. Und das haben ein paar können. Finde ich gut. Also wenn man nachher den Zweitlauf, der ja meistens dann auch dazugehört, analysiert, dann glaube ich, all die, die Punkte gemacht haben, haben die Punkte verdient. Bis ja, die in den 8% drin sind, ich glaube, zwei haben es dann am Schluss nicht geschafft, die rangiert sind, aber genau. Punkte nicht können machen.
Das ist ein grosser Rückstand.
Aber irgendwo dort umeinander.
Wie gut kennst du jetzt die Eliane Christen? Was kannst du uns über sie erzählen, du als Insider? Ihr Vater ist ja regelmässig bei dir vor der Haustür, oder?
Ja, ein Transportunternehmer und muss da, wenn es dann einen Schnee hat, die Klappschnee gibt, kommt er da geflogen und kann schleiden. Aber das ist es nicht. Ich meine, hier im Urschnertal gehören eigentlich alle erstens in den gleichen Skiclub und zweitens fühlen wir uns alle am gleichen Ort daheim, sich um vom Hospital. Ist es so richtige Naturfrau, eine bodenständige Naturfrau, wo, wenn ich schon einen angedeutet habe, glaube ohne Stangen besser unterwegs ist als mit Stangen. Sie ist eine grandiose Freireiterin, ist eine Bergsteigerin, ist mit beiden Füßen auf dem Boden.
Sie ist ja lange im Unterland, oder? Sie war ja im Schatten von ihrer Cousine, von der Aline Dagnot. Jetzt hat man das Gefühl, sie hat sie überholt.
Ja gut, das ist jetzt ein grosses Rennen gewesen und starke Leistung, eine halbe Olympia-Qualifikation, eine halbe. Aber so wie ich sie kenne, ist sie reif genug, um das Rennen genau zu analysieren und zu sagen, hey Moment. Ja. Aber da sind dann der 9. Platz, da fehlen dann schon noch ein paar Namen, ein paar Nummern, wo ich dann das nächste Mal muss echt schlagen, damit ich wieder in die Top 15 fahre. Also das hat schon mildernden Umstand gegeben für das Resultat. Aber man soll die Sachen nehmen, wie sie kommen. Und das, ich sage ja immer wieder, man redet ja im Spitzensport auch oft vom Glücksfall, vom Glücksmoment. Wenn der da ist, wie der gestern für einen Haufen da gewesen wäre, dann musst du ihn eben, dann musst du ihn eben packen, dann musst du bereit sein.
Also.
Und sie hat es jetzt nicht nur mit Abentäppeln gemacht, sondern hat einen unglaublichen zweiten Lauf angelegt. Ich meine, so direkt im Vergleich zu der Schifferin, die übrigens, dürfen wir auch nicht vergessen, was die wieder geboten hat gestern.
Du nimmst mir schon wieder das Thema vorweg.
Bin ich schnell gewesen?
Ja, du bist schnell
vorweg. Okay, wir kommen nachher noch eins drauf, aber ich wollte nur sagen, dass die auf einer so einer Schifferin 1,1 Sekunden verloren hat oder auf einen Camirage, wo um sie gefahren, eine halbe Sekunde. Bei ähnlichen Verhältnissen. Also dort kann man ein bisschen sehen, zu was sie fähig ist und was sie gestern geleistet hat.
Gut, also dann bleiben wir jetzt ganz vorne.
Bei der Schifferin.
Oder? Wo nach dem ersten Lauf war sie vierte. irgendwie ein 15. Rückstand auf Gamirast, der geführt hat. Sie hat es aber, wie du angedeutet hast, in eindrücklicher Manier gedreht. Aber
mit der Hilfe der Rast?
Ja.
Ist dir das entgangen? Nein. Mit der Hilfe der Camirage, sie hat ja, ich weiß auch nicht, im siebentletzten Tor oder was, hat sie gespickt.
Ja.
Also gespickt, Druck nicht frühzeitig können lösen, hat sie versetzt, um etwa, ich würde sagen, 1,5 bis 2 Meter neben die Linie. Und da sind dann klare 900stel dabei gewesen.
Ja, aber das kann man jetzt einmal auf die Verhältnisse zurückführen. Also ich habe gestern, mit Ausnahme vom zweiten Lauf von der Schifferin, keinen wirklich sauberen Lauf gesehen.
Eliane Christen.
Also gut.
Doch, das ist ein super Lauf. Okay, und dann sind wir nicht übertrieben.
Vielleicht noch ein bisschen mehr Zug drin der Fahrt von der Schifferin. Aber es hat nach ihrer Zielankunft gleich noch mal Diskussionen gegeben. Das Schweizer Team hat sich für einen kurzen Moment überlegt, ob sie sollen Protest einlegen sollen, weil die Schifferin zu lange besichtigt hat. Hat man sie müssen disqualifizieren?
Ich sage klar nein, weil, jetzt reden wir ein bisschen vom Schiff aus. He. Das ist noch schwierig.
Du hast das ganz, ganz genau analysiert, aufgearbeitet. Also ist nichts vom Schiff aus.
Anscheinend hat die Jury während der Besichtigung, wo alle besichtigt haben, realisiert, dass man da vertikal ein bisschen anders müsste stecken. Also nicht total anders, einfach, dass sie klar von einer Seite richtig gefahren wird. So ähnlich hat es getönt. Und durch das hat es eine Verzögerung gegeben. Für die, die selbstverständlich am Schluss besichtigen, und das sind die, die in der Regel am Schluss starten. Also in der Regel ist es so, dass die 30 ist nach dem ersten Lauf, ist eine von der ersten, die geht besichtigen, kommt eine nach der anderen. Und die anderen sind halt einfach ein bisschen in Verzug geraten, haben dann aber von der Jury Bewilligung bekommen, die vor Ort war, dass sie können fertig besichtigen können. Sie hätten also theoretisch hätten wir sie müssen rausnehmen. Genau, Punkt. Weiß auch nicht.
17.45
haben wir sie rausnehmen oder irgend so etwas. Hat aber gesagt, nein, ihr könnt fertig besichten. Ist alles eine saubere Sache von mir aus. Und ich finde es auch reif und gut, dass die Schweizer sich zwar informiert haben, wie ist das ganz genau gesehen und nachher entschieden haben, okay, in dem Fall ist alles gut. Und sportlich gesehen hat jetzt das keine Rolle gespielt, ob sie 15 Minuten länger auf der Piste waren oder nicht. Klar, die haben dann in dem Fall, nehme ich jetzt einmal an, das kleine Versetzen von dem Tor, haben sie das physisch mitbekommen, haben es gesehen. Und die anderen, die schon unten waren, denen hat man es zugespielt über, glaube, über Video, über Fotos oder ich weiß gut was. Ich habe ja nur ein paar Interviews auch noch gehört von Fahrerinnen, die das absolut locker genommen haben und gesagt haben, das war für uns kein Problem gewesen.
Gut, du hast vor allem Interviews gehört von den Österreicherinnen und denen ist es egal, ob sie hinter der Kamera steht oder der Schifferin sind. Oder? Aber für die Schweizer ist es natürlich schon eben 900,
ja, ist klar.
Wo das Rennen verlierst.
Ja, ich meine, das muss professionelle Führung muss das klar anschauen, klar definieren und dann einen sauberen Entscheid fällen. Und das ist auch richtig gewesen.
Und unabhängig von diesen 900 kann man ja aus Schweizer Sicht sagen, die Kamirast. Die kommt genau zum richtigen Zeitpunkt so richtig in Fahrt.
Ja, ja, vor allem, weil man am Anfang vom Winter das Gefühl hat, es kratzt ein bisschen, klar. Mit ihrer Hüfte oder mit ihrem Problem, was sie mitführt oder mitgeführt hat, ist das ein bisschen mühsam gewesen. Aber also gestern hat sie mir schon extrem gut gefallen in beiden Läufen. Ich meine, ja, wir dürfen einen nicht vergessen, wenn du in Führung bist, dann fällt es schon auf Ticken da hinten rein. Also du musst dann überlegen, ja, hören sich die anderen sind, da ist noch ziemlich ein Abstand gesehen, jetzt einmal einmal, oder die halbe Sekunde zu der Schifferin. Da könntest du dann noch bald in Versuche kommen, halt einfach einen sauberen Lauf runterzuziehen und das Podest holen. Mhm. Nein, sie ist voll auf Sieg gefahren, das hat mir extrem gut gefallen.
Wer mir im Moment nicht so gefällt, ist Wendy Holdener. Ich habe während der ganzen Saisonvorbereitung oder vor allem in der finalen Phase vor dem ersten Slalom in Levi habe ich gehört von jensten Insider, ja, die ist das Jahr reif, um die Slalomkugeln zu fahren, die kann die Schifferin schlagen. Sie war in diesem Winter noch nie auf dem Podest gewesen. Und vor allem gerade der gestrige zweite Lauf, oder? Dort habe ich irgendetwas von dir erwartet, sie war 60 gewesen, glaube ich, nach dem ersten Lauf. Dass sie jetzt nochmal eine Rakete zündet, wie sie das früher öppe gemacht hat in den zweiten Lauf, ist aber nichts gekommen. Was ist deine Erklärung?
Ist noch schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass die Wendy eine richtige Rennmaschine ist und die entsprechenden Verhältnisse auch braucht.
Also sie braucht Eis?
Sie braucht Eis, ja. Ich würde jetzt mal einmal behaupten, dass die Wendy auf einer eisigen, glatten Piste stärker ist, als auf einer Piste, die es rumpelt, wie es jetzt gestern gemacht hat. Das verstehe ich schon. Du hast die Slalomkugeln angesprochen. Klar, das muss ja das Ziel sein von einer Top-Athletin, wie sie eine ist. Das muss jetzt das Ziel sein, irgendein ist. Und man hätte ja nicht können erwarten, dass die Schifferin jetzt auf 5 Rennen nacheinander gewinnt. Aber das Thema, glaube ich, darf sie jetzt abhaken. Genau. Dieser Kugel musst du jetzt nicht mehr nachträumen. Und das kann natürlich auch eine gewisse Erlösung sein.
Also sie kann sich jetzt eigentlich auf Olympia fokussieren.
Ja. Wo ich gleich noch muss, etwas positiv, sie gefällt mir, wie sie im Riesenslalom fährt. Sind das Resultat auch noch nicht dort, wo sie könnte erreichen. Aber die Art und Weise, wie sie Riesenslalom fährt, glaube ich, dass da noch mehr drin ist. Jetzt nicht unbedingt, dass sie den Riesenslalom gewinnen muss, sondern ich war immer ein Verfechter von diesen Slalom-Spezialisten, Spezialistinnen, dass sie mehr Riesenslalom fahren sollten. Dass das einfach dazu müsste kehren. Meine, die 10 Rennen fahren, nachdem du ein halbes Jahr trainiert hast, ist einfach schon verdammt wenig.
Aber ich habe jetzt im Gegensatz zu dir das Gefühl, dass die Wendy im Riesenslalom schon weiter vorne war, als sie jetzt ist. Also, dass sie schon näher dran ist an der Spitze.
Ja, du redest also, natürlich der resultatmässig. Du hast alle Resultate im Kopf. Du musst ihr zuschauen, wie sie fährt. Ja. Nein, sie fährt riesenlang, gefällt mir, wie sie die Schwingen runterlässt. Mhm. Da ist dann auch noch je nach Verhältnis mehr drin.
Mhm. Aber eben die Verhältnisse, oder? Du gibst mir recht, oder? Sie braucht die Eis. Und jetzt hat ja Pfiss hat Parolen rausgegeben, in diesem Winter weniger mit Wasser zu präparieren. Und darum hat Wendy Holden ein gröbers Problem.
Mhm. Ich habe mich ja schon öfters geäussert über solche Sachen. Ich habe ein kleines Problem, wenn man sagt, die böse Fiss. Oder?
Nein, Fiss hat immer die Devise rausgegeben mit weniger Wasser. Ich habe es null gewertet.
Und dann muss man sich fragen, wieso?
Ja.
Das ist immer... Es ist nicht, weil es schöner ist oder weil es weniger Arbeit braucht, sondern da ist immer ein Sicherheitsgedanke dahinter. Irgendjemand kommt mit dem Gedanken oder mit der These, die vereisenden Pisten, die sind gefährlich. Ja? Und wenn der Gedanke kommt, muss mein Renndirektor, sagst du mal, konsequent Renndirektor, wir müssen einen Vorschlag machen, wie können wir das lösen. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter und da können wir die Männer auch ein bisschen dazu nehmen.
Du bist schon wieder... Greife ich schon wieder
vor. Ja, aber das ist ein Thema. Das ist,
ja, ja.
Das ist das Gleiche.
Aber lass doch mir heute die Rolle des Moderators zu interpretieren.
Okay, cool.
Lass doch jetzt zu, dass ich dich zwischendurch Stell schicken kann und dass ich dich nicht immer muss zurückholen
muss. Mit der Wille gibt es
alles gut, ja.
Wo sind wir? Also, nein, was ich damit wollte sagen, okay, dann tun wir Männer weg. Aber auch bei den Frauen ist es so, die Athletinnen haben ein absolutes Mitspracherecht über alles, was bei dieser sogenannten FIS passiert. Mhm. Alle grossen Entscheidungen, die in irgendeinem Komitee beschlossen werden, haben die Athletinnen das Mitspracherecht. Ja. Jetzt, wie sie das wahrnehmen, das ist das grosse Problem. Das ist natürlich schwierig. Oder? Du kannst nicht dich konzentrieren auf Rennsport und Spitzensport und präparieren und gleich noch dahin denken, wie sollte es auch Pisten präparieren. Dazu kommt noch, dass in jedem Rennen Athletensprecher sind. Mhm. Auch bei den Frauen. Mhm. Im Nachhinein sagen, man hat es lieber etwas härter oder so, das ist immer schwierig. Ich würde die Aussage vor dem Rennen hören. Ich würde die Aussage vor dem Rennen hören, nach der Besichtigung. Klare Aussage. Und jetzt kommt es wieder so. Dann müsstest du die Mehrheit der Fahrer, du musst ein System haben. Ja. Du sollst das herausfinden mit einer WhatsApp-Gruppe. Und alle müssen WhatsApp schicken. Und die einen sagen, wir fahren, die anderen sagen, wir fahren nicht. Dann sind wir auch wieder nicht am richtigen Ort.
Oder? Und ich sage dir jetzt, wie das ist mit den Athletensprechern, die es in jedem Rennen gibt. Lässt Sarah Altabadia, wo der Grossteil beim Riesenslalom nach der Besichtigung ist der Meinung, dass es nicht fahrbar ist, hat man den Athletensprecher Sten Olsen gesucht. Das war aber zu diesem Zeitpunkt unauffindbar. Also so viel zu
dem das wäre ich auch, wenn ich Athletensprecher wäre in solchen Momenten.
Oder? Du müsstest doch eigentlich einen Athletensprecher haben, der professionell ist, der das professionell macht, der irgendwie optimalerweise noch nicht vor allzu langer Zeit oder?
Genau.
Ist aktiv gewesen.
Absolut.
Oder? Nach dran ist, die Athleten gespürt, so müsste es eigentlich sein.
Das sind wir seit Jahren. Und das ist nicht seit gestern so, sondern wir sind seit Jahren einfach im Rückstand. Wenn man andere Verbände, andere Sportarten anschaut, wie gut die organisiert sind, braucht es eine professionelle Organisation, die auch Geld kostet und wo halt jeder Fahrer seinen Beitrag müsste leisten müsste. Es gäbe Systeme, das geht nicht. Aber einfach zu dem Thema muss man schon einfach beifügen, wir müssen schon brutal aufpassen, dass wir nicht nach jedem Rennen irgend an einem Ort nur das Haar in der Suppe suchen, wieso ist das nicht gut gewesen. Darf ich schnell zu den Männern gehen?
Ha? Ich wollte gerade sagen, Bernhard, jetzt gehen wir rüber zu den Männern, wo in das Vigno das erste Mal einen Weltcup-Super-G gefahren
sind. Und wir haben das, wir, Haufen Fans in der Schweiz, wir haben das Rennen verfolgt. Mhm. Und ich glaube, wenn du eine Umfrage gemacht hättest bei den Zuschauern, ist das eine gute Piste gewesen oder nicht? Mhm. Ist die gut präpariert gewesen oder nicht? Hat man sehr wahrscheinlich allgemein das Echo bekommen. Nein, boah, das ist doch gut gewesen. Also, klar, dass es da und dort einen Schlag gegeben hat und so. Und dass man dann nachher das Gefühl hat, ja, da wäre... Aber dass man natürlich dann mit Sprüchen und wie das ist ja Gaga-Präparation. dort macht man sein eigenes Produkt kaputt.
Bernhard.
Sein eigenes Produkt.
Bernhard.
Da müssen wir aufpassen.
Ist nicht auf die Piste bezogen, die Aussage von Franjo von Almen. Der Franjo von Almen hat gesagt, die Piste in Livigno hat sich sehr gut entwickelt. Er findet es einfach nicht gut, dass man jetzt generell überall wenig Wasser einsetzen will. Weil er sagt, er hat 1000 Mal sicherer sich eine vereiste Piste, weder eine Piste mit so aggressivem Schnee, wo du bei jedem zweiten Tor ein Loch hast. Marco Odermatt pflichtet dem grösstenteils bei, indem er sagt, ich habe viel mehr Schiss vor dem aggressiven Schnee als von einer Eisbiste.
Ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen.
Und das ist doch legitim.
Ja, aber das müssen Sie nicht uns sagen. Marcel, das müssen Sie nicht uns sagen. Da müssen Sie sich zusammentun und sagen, meine lieben Leute bei der FIS, wir wollen mit euch darüber reden.
Ist ja auch schon passiert in Gröden beispielsweise.
Ja.
Schiess der Mürisee, ist der vorprescht.
Ja, das ist schon falsch. Schon falsch. Es nützt nichts, wenn eine Einzelmaske führen geht und geht ausrufen. Das ist es nicht. Es braucht eine Mehrheit, eine klassische Mehrheit, die sagt, wir sind die 30 Besten der Welt, von denen haben 20 das Gefühl, ihr seid auf dem falschen Weg und jetzt wollen wir mehr Wasser. Mhm. Und dann kann der Walder und all die können sagen, hey, ihr habt das so wollen, jetzt folgen wir euch. Aber da muss eine Mehrheit um sein. Es reicht nicht, wenn einfach einer vorprellt und geht ausrufen. Das bringt es nicht.
Und die Mehrheit bringst doch du nicht stand, weil der ein oder andere Rennfahrer würde sagen, aha, der Odermatt in den letzten Jahren war auf Eis praktisch unbesiegbar gewesen. Ja. Jetzt auf aggressiverem Schnee sieht es ein bisschen anders aus. Also,
wenn wir aggressiver Schnee.
Genau. Könnte doch auch sein, oder?
Ja, das ist klar. Sein eigenes Hemd ist einem immer am nächsten. Ja. Das ist auch nicht etwas, was du im Winter kannst diskutieren kannst. Das sind Sachen, die du im Frühling höchstens kannst diskutieren. Im Winter, wenn alles läuft, kannst du nicht diskutieren. Das gleiche Thema über Sprünge, wie soll Sprünge haben, sollen die weit gehen, sollen die weniger weit gehen, soll schneller sein, weniger schneller. Das ist alles das Gleiche. Ich wollte damit einfach sagen, wir sind leider von der Athletenseite, und ich mache keinen Vorwurf der Athleten, sondern ich mache den Vorwurf am System, sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich einen top professionellen Sport haben.
Ja, gut. Schaffen wir da dran.
Das wäre vielleicht eine Aufgabe für den Urs Lehmann, der könnte das.
Der neue Fissio, oder?
Der könnte das, weil er kennt beide Seiten, er kennt alle Seiten und er weiß, was es braucht. Um ein Mitspracherecht zu organisieren. Nicht nur zu haben, sondern auch zu verwirklichen.
Gut, gehen wir noch etwas detaillierter auf den Super-G resultatmässig ein. Marco Schwarz, der die ganz grosse Schweizer Party verhindert hat. Zweiter Alex Simone, dritter Franjo von Almen. Marco Odermatt, der 2 Tage wieder ein bisschen gekränkelt hat, ist 4. Viele mögen jetzt sagen, ja, Odermatt nicht neben dem Podest. Aber ich sage, es ist gleich für ihn ein ganz wichtiger Schritt in diesem Livigno in Richtung Disziplin. Weil Kriechmeier und Haser sind die grössten Widersacher ausgeschieden. Also können wir aus Schweizer Sicht, auch wenn wir das Rennen nicht gewonnen haben, generell sehr, sehr zufrieden sein.
Ja, also absolut. Ich finde es. Ich meine, zweiter, dritter, vierter. Also,
ja.
Klar, was willst du noch mehr? Aber dann kannst du sagen, hey, aber der Schwarz hat es dann nicht gestohlen. Er hat einfach, ich tue es direkt mit dem Odi vergleichen, dort, wo der Odli den Schlag bekommt, ich sage nicht, dass das ein Fehler war, wenn der Odi einen halben Meter enger reingeht, ist der Schlag weiter weg und dann bekommt er ihn nicht und dann sticht er drinnen.
Dann gewinnt er das Rennen Doppelrennen.
Ja, aber dann gewinnt, weiß ich nicht, aber dann sticht er nicht so rein, weil dort hat der Schwarz sein Rennen eigentlich ja, gewonnen, wenn man sagt.
Ja.
Das war der letzte Abschnitt, wo übrigens der Monet ähnliche Linie hatte wie der Schwarz. Also ich habe das etwa 3-4 Mal angeschaut. Der Schwarz ist sicher 4 oder 5 Meter mehr nach rechts gesprungen als zum Beispiel der Odi. Aber dass der Odi das probiert hat, ist auch wieder selbstverständlich. Er hat gemerkt, seine innere Uhr täuscht ihn ja nicht. Er hat gewusst, da oben ist mir etwas passiert, jetzt muss ich es an einem Ort noch holen. Wenn er dort Geduld gehabt hätte und gleich auf die Linie gesprungen wäre nach rechts, wo auch der Monex ist, wo übrigens die beste Zeit gefahren hätte, dann wäre es noch einmal um 100 gegangen, ganz klar.
Aber wir haben auf Platz 1 und 2 Athleten, die nicht voll am Limit waren. Der Schwarz war nicht voll am Limit und der Moni auch nicht.
Nach Ihren Aussagen oder vom Zuschauen?
Also beim Moni bin ich mir sicher, vom Zuschauen her.
Mhm. Ich bin bei beiden nicht sicher. Ich habe bei beiden das Gefühl, die sind nie am Limit. Ja. Von der Moni auch. Ja. Auch der Moni mit seinen grandiosen Fahrten das letzte Jahr. Ja, oder?
Bormio, wo er gewonnen
hat. Ja, habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, er ist am Limit. Ja. Ja. Er ist ein sehr, sehr, sehr gespürvoller Fahrer. Er spürt die Pisten und so und hat eine wahnsinnige Dämpfung in seinem Körper, dass ich nie das Gefühl habe, dass er wahnsinnig am Limit war. Das ist nur schwierig zu sagen.
Moni, für mich eine sehr eindrückliche Reaktion jetzt auf das, was passiert ist, vor allem in Val Gardena. Ja. Wo er gesagt hat, oder, egal was er gemacht hat, das hat ihn einfach hinterher gedrückt. Wir hatten nachher bei Stöckli, vor allem allen voran seinen Servicemann, der Sepp Lauber, reagiert. Das hat etwas ein bisschen angepasst. Alles viel besser gegangen, aber eben mental muss man auch in der Lage sein, oder, das umzusetzen. Also für mich war irgendwas durch ein Meisterstück. Gewesen.
Absolut, absolut. Wenn er sich dort rausgerudert hat aus dem Zwischentief, sagen wir so. Aber
ja, er ist ja mit anderen Ansprüchen in diesem Winter, logischerweise. Ich meine, letztes Jahr.
Schon klar. Aber die Rückschläge sind jetzt, ich glaube, das darf man schon auch sagen, auf einer Piste, die jetzt nicht für einen Monat gebaut worden sind. Ja?
Ja.
Ich verstanden.
Also ich habe nicht in den Top 5 gewettet, ich gebe es zu.
Und wenn du von Gröden nachher oft mal auf Livigno kommst, wo halt einfach von der Anlage und von der Radio einfach schon mehr bringt, dann brennt das Feuerli bereits auch schon wieder. Da hast du auch wieder mehr Vertrauen.
Mhm. Wer ich auch nie und nimmer in die Top 10 gewettet hat, war der Loic Meyer auf dieser Piste. Er ist aber mit der Startnummer 31 auf den 7. Platz gefahren. Hätte ich wirklich nie gedacht. Das war ja jetzt nicht ein Berg, wo er gross seine geniale Technik ausspielen konnte.
Ja, es hat extrem lange Kurven drin, es war ein hohes Tempo. Einverstanden. Kommt dazu, dass, ich meine, weißt du, wenn du merkst, dass die Form kommt im Riesenslalom und im Slalom, dann hilft dir das eben in der anderen Disziplin auch. Und
also auch. Du hast wieder den Lauf, oder?
Ja, ich habe einen gewissen Lauf drin. Ich weiß nicht, ob die äußeren Bedingungen sich ein bisschen verändert haben. Sonnenschein, oder? 31, das ist fast anderthalb oder über eine Stunde später, oder, als die ersten gegangen sind. Da dürfen wir aber noch ganz schnell den Koller
erwähnen. Habe ich jetzt gerade?
Ah, sorry.
Komm,
verdammt. Ich mache das nächste Mal allein.
Start
doch die Frage.
Gute Idee.
Nein,
entspannter am
Ende. Ja, aber es ist mir jetzt einfach so aufgeblitzt.
Startnummer 49, Marco Koller.
Auf den 11.
Fahrt auf 11. Rang, oder?
Ja, gewaltig. Oder? Richtig gewaltig. Das ist schön.
Aber auch er ist ja einer, der ein begnadeter Techniker ist. Oder? Ja. Er ist ja in diesen Gleitsachen ist er ja normalerweise nicht der Schnellste.
Ja. Weißt du, was ich gerne würde wissen?
Was?
Ich hätte gern, aber ich weiß nicht, ob es das gibt, einen Funkspruch vom Odi an den Koller. Ich könnte mir noch vorstellen, dass da der Maestro an seinem Freund einfach eine Lehrstunde erteilt hat, wo er was ganz genau soll
machen. Also der grosse Maestro hat einen grossen Einfluss gehabt auf das Setup vom Koller. Weil der Marco Koller fährt normalerweise eine Bindung, der sehr aggressiv ist.
Mhm.
Und der Rodermatt, der Koller hat eigentlich wieder auf das wollen setzen. Und dann hat ihm der Rodermatt gesagt,
kannst du mir erklären, wie eine Bindung aggressiv könnte sein? Also ist eine, die reklamiert oder
ein bisschen redet, oder? Das tust du. Das weiss niemand besser als du.
Nein, ist es Bindung oder ist es Platte? Oder ist es Kombination?
Ich glaube, es ist Kombination.
Ja. Okay, beidem, gut. Einfach, damit wir das... Ja. Wir müssen uns vielleicht einmal informieren, wie das ganz genau ist.
Ja, du weisst es ja.
Ja, gut, es gibt verschiedene Plattensysteme, verschiedene Kombinationen.
Ja. Auf jeden Fall oder, hat Rodermatt ihm gesagt, hier bitte eine andere Bindung.
Mhm.
Koller war zuerst ein bisschen unsicher, hat es dann aber gemacht und sie hat auch.
Und das hat er nach seinem Lauf gemacht? Am Tag vorher. Nachdem der Rodi unten war, hat er ihm aufgefunkt, du musst eine andere Bindung montieren.
Am Tag vorher.
Okay, gut. Ja. Das ist ganz klar, dass die Stöckli-Fahrer in einem gewissen Sinn können profitieren vom Audi, mhm. aber nicht alles. Mhm. Weil das, was der Audi kann fahren kann, nicht jeder fahren. Mhm. Ist zwar die gleiche Aufschrift, die gleiche Farbe und die gleiche nicht einmal die gleiche Konstruktion, nehme ich jetzt einmal an. Mhm.
Der Marco Kohler ist ja eigentlich, also ich mag mich erinnern, wir haben 2015 ein Ranking gemacht von den besten U20-Athleten. Wir haben dann als Juror den damaligen Ausbildungschef Ossi Inglin, vorher Cheftrainer oder bei den Männern. Und der hat dann zumal den Marco Kohler auf 1 da. Marco Odermatt war dann nicht in der Top 5 Ding von Ossi Inglin. Also es haben alle gesagt, der Kohler oder, der ist besser als der Odermatt. Dann ist die aber durch Verletzungen oder ist die ganze Karriere ein bisschen in die Stocken geraten, zweimal am Lauberhorn. Schwere Knieverletzungen. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, in diesem Winter ist der richtig süchtig. Also das wäre so einer, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der im neuen Jahr richtig explodiert.
Da habe ich nichts gegen das Wetter oder zu erwähnen. Das ist, ich meine, was man glaubt, man kann schon, wenn man das Auge hat, wie das der Rosini sicher hat und die Trainer haben, die sehen ja viele junge Fahrer, ja. Wie die sich in dem Alter zwischen 16 bis 18, 19 entwickeln. Mhm. Dort, wo ja auch der ganze Wachstumsprozess, genau. Reifeprozess abgeschlossen wird, wie die sich entwickeln. Und dann merkst du schon, ob jemand ein Talent dazu hat. Das ist das Erste. Und zweitens merkst du über die Zeit, ob er eine Grundschnelligkeit hat. Oft sehen gewisse gar nicht gut aus, aber sie sind einfach immer schnell. Das sind schon gute Indizien. Aber ob die denn das schaffen oder nicht, ist eine andere Frage.
Das kommen dann solche von hinten, die sich körperlich ganz anders entwickeln, oder?
Genau. Und zu den Aussagen, ich habe es ja immer gesagt, oder? Das kommt mir so ein bisschen vor wie an der Börse. Also die Kollegen von uns, die immer die richtigen Aktien kaufen. Aber von denen, die nicht gehauen haben, mit denen, die es bachab sind, von denen hören wir nie etwas.
Oder? Ja, ich habe heute in diesem Talk noch nie ein einziges Mal gesagt, ich habe es ja immer gesagt.
Nein, ich rede nicht von dir. Aha, ich rede von all denen, die draußen sind und ja, sagen, hey, ja, das habe ich immer gesagt. Mhm. Der Grund, dass der Audi dann noch nicht in dem Ranking drin war, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, wo wir ganz am Anfang des Gesprächs, wo ich probiert habe anzuteasern, das ist das Freeriden, das Skifahren. Das skifahrerische Können. Ich bin ab und zu auch bei Training dabei von jungen Gruppen und so. Und ich frage mich hier, da bringt es wirklich etwas, dass die da 500 Tore pro Tag runterknallen, ja, und nebenbei wäre eine wunderschöne Piste oder wäre ein wunderschöner Pulverschnee, würde die nicht gescheiter halb so viel in der Stange trainieren und mehr Skifahren trainieren. Ja. Und das ist natürlich das Exemplar, Top-Exemplar, was der Walti, der Vater von Marco Odermatt, immer wieder gemacht hat. Er hat immer wieder rausgenommen, ist Skifahren, ist Freeriden, ist in diesen Buckeln umeinander gefahren. Und jetzt habe ich den Spagat können machen zu dem Elian, der halt ein Freerider ist und darum in diesen schwierigen Bedingungen zurechtgekommen ist.
Elian einfach noch nicht ganz so viel Erfolg wie der Marco Odermatt, das möchte ich da auch noch anfügen. Aber vielleicht kommt ja das noch.
Rangmäßig und zeitlich nicht, aber technisch ist nicht weit weg.
Übrigens, ich finde das so grandios, was der Walti Odermatt gemacht hat. Jacques Meillard, der Vater von Loic, hat übrigens genau das Gleiche gemacht. Also der Julien Vigné, der jetzt Co-Trainer ist von Matteo Joris in der Slalom-Gruppe, ist ja schon im Loic sein Jugendtrainer gewesen, also der hat er irgendwie ab 10 übernommen. Und hat das immer gesagt, das war praktisch nie der Tor gewesen, weil ihm der Vater gesagt hat, du gehst ins Gelenke fahren, oder?
Ja. Oder? Das ist klar. Man muss ein gewisses Selbstvertrauen haben, dass das richtig ist. Oder? Hinterher hat man das Gefühl, ja, man muss. Also die Wiederholung im Skisport ist ja eh schwierig. Mhm. Oder du kannst eher als Kunstturner 3 Salto-Abgänge machen nacheinander. Mhm. Am Laufmeter. Aber bis du dann bei einem Slalomlauf wieder da oben bist und die gleiche Tour noch eins kannst fahren oder den gleichen Sprung noch eins kannst fahren, das ist sehr schwer, schwierig in dieser Disziplin. Darum ist es auch, muss man halt Mut haben und sagen, so, wir hören auf mit diesen Stangen oder heute gehen wir jetzt gar nicht in die Stangen, gehen frei Ski fahren, gehen Buckeln fahren, gehen springen. Das ist vor allem in dem Alter zwischen 16 bis 19 extrem wichtig. Und auf der anderen Seite sind dann eben die Resultate dort auch extrem wichtig, dass du überhaupt weiterkommst. Sonst bleibst du stehen, oftmals, in einem Team, in einem Kader. Du kommst nicht ins Nächste. Und dann haben wir all die Abgänge, die grossen Talente, die dann einfach mit 16 oder 17, ja, ich schaff's ja eh nicht, aufhören.
Und ich denke da an das Wort von Walti Odermatt, wo er mir erzählt hat, wo es, der Marco ist, glaube ich, 14 oder 15 war.
Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ich vergesse es. Ich bin gestern hinter dem Walti Odermatt das Alpkäse wieder abgefahren. Ja. Wer das kennt, in anderen Mal, das ist also ein brutal steiler Hang, Talabfahrt. Und er hat gesagt, so, jetzt Kurzschwingen, ist er losgegangen. Ich kann dir sagen, er hat Kurzschwingen demonstriert, wie ein Experte von der Schweizer Skischule.
Demo-Team.
Hä? Absolut, hä? Absolut.
Absolut Anwärter für das Demo-Team.
Ich habe ihm dort unten ein Kompliment gemacht. Wenn einer kann Skifahren kann, kann er auch gut tanzen. Dann hat er gemeint, ja, das hat seine Frau noch nicht bestätigt.
Aber ich meine, dass er dich jetzt im Kurzschwingen aussticht, das ist jetzt für mich nicht die ganz grosse Überraschung. Was mich aber überrascht hat, dass er dir in der Gleitpassage um die Ohren gefahren
ist. Ah, ist das schon durch?
Das ist durch, ja.
Okay, ja gut, das hat mich auch gefuchst, ja. Ich hatte einen Slalom-Ski, muss ich sagen.
Okay, gut. Ja. Okay. Ja. Der Walti aber auch.
Ihr auch?
Ja, Walti ist auch mit dem
Slalom. Nein, ist aber nicht wahr.
Ja, sicher.
Okay, gut. Also, er ist hinter mir gestartet. Ja. Er ist im Windschatten gekommen, sehr wahrscheinlich. Das könnte ich jetzt auch noch beibringen. Ja.
Ich glaube, dass der Walti oder Materien skitechnisch ein grosses Potenzial hatte. Er ist einfach, glaube ich, nicht ganz so nervenstark wie der Junior.
Ist wahr.
Ja. Ich wollte jetzt das abschliessen, was ich vorhin habe angerissen habe, bevor du mir wieder bist in die Parade gefahren, zum wiederholsten Mal heute. Wo der Walti Odermatt mit dem Marco ist heimgefahren von dem Topolino-Rennen in Italien, das grösste Kinderrennen, das es gibt. Marco war, glaube ich, 14 oder 15. Da hat ihm ein gewisser Albert Popov
3,7 Sekunden abgenommen.
Ungefähr so. Oder? Ungefähr so. Und der Walti oder, ist heimgefahren und hat gedacht, Gott, verdammt, oder was ist, macht euch das noch Sinn? Aber der Marco hat dann Beinchen gehabt, oder wie Spargeln, und der Popov ist schon ein gestandener Mann.
Ja.
Oder?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja. Und gibt es eben gewisse Leute, die sich dann von dem stark beenden lassen? Und, das möchte ich dir auch noch sagen, ich wollte Rosi Englin jetzt noch richtig loben. Es war ja dann sehr, sehr umstritten, gewesen, ob man den Marco soll ins C-Kader aufnehmen soll oder nicht. Und der Rosi Englin war nachher der, der eine Tür geboxt hat gegen alle Widerstände.
Also wenn man so ein bisschen schaut, was in der Vergangenheit passiert ist, auch international, Hermann Mayer, Franz Klammer, Heini Hemmi, das sind alles solche, die irgendwie genau in dem Moment, also sagen wir, aber das ist ein bisschen später, also wenn sie 20, 21, 22 waren, sind dort umeinander. Die waren nicht selbstverständlich.
Ja, ja, gut, der Meier ist irgendwie mit 26 in den Weltcup-Zirkus gekommen.
So spät?
Ja, der ist sehr
spät. Er ist spät gekommen, das weiß ich, ob das wirklich 26
ist. Ja, es ist ein 72er-Jahrgang, oder? Und er hat nachher im 97, also 95, 97, oder hat er angefangen, der geht auf zu realisieren. Und im 98 nachher Olympiasieger geworden.
Ja. Das Ganze zurückheben, bremsen, wäre natürlich schon eine gute Theorie, aber sehr oft laufen dann Qualifikationskriterien davon. Das ist klar.
Jetzt schauen wir vor auf das neue Jahr. Ich habe ein paar Thesen aufgestellt, wo du jetzt entweder untermauerst oder mir über den Haufen rührst.
Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich, würde ich nie, das würde ich mir nie getrauen.
Loic Meijer gewinnt der Riesenslalom in Adelboden.
Da kann ich nicht über den Haufen rühren, das ist doch absolut möglich. Ja, nein. Der Loic Meijer kann bis auf Biberkrieg jeder Riesenslalom gewinnen.
Man müsste eigentlich auch den Riesenslalom in Biberkrieg gewinnen, wenn er mit einem Super-G wie in Livigno in Top 7 hineinsticht. Und vor allem so, wie er das Jahr ist wie Kursführung. Die Streckenführung dieses Jahr war. wo man steiler gestartet ist, wo man nicht bis runter gefahren ist.
Ja, okay. Gut. Gut, wäre es möglich gewesen. Aber in der Regel ist der Beaverkrieger Riesenslalom eher schon einer, für wo dann auch noch ein gewisses Gleiten drin haben. Und wenn die Kurven fertig sind, nicht nur zusätzlich Kurven weiterfahren. Das macht ja der Leute ab und zu. Das höre ich ab und zu, das bergauf fahren. Oder? Also, dass wenn der Radius eigentlich fertig ist, sollte man die bergabwärts zeigen lassen, sonst geht es nicht. Aber ich habe nichts dagegen. Ja.
Gut, meine zweite These. Noch etwas flächer als der Riesenslalom in Biberkrieg wird der Olympia-Riesenslalom in Bormio. Darum sage ich Gold für Thomas Tumbler.
Aber du willst nicht, dass ich jetzt da irgendwie etwas dagegen sage? Ich kann ja nur sagen, ja, warum nicht?
Thomas
ja.
Tumbler wird Olympiasieger in Bormio im Riesenslalom.
Ja, ich habe vielleicht zu viel eigene Erfahrung, also dass man kann sagen, er wird das. Verstehst du, es kommt auf so viele Sachen drauf an. Es kommt, aber du hast recht, oder? Das Flachstück dort nach dem San Pietro-Schuss ist dann schon...
Ist ihm wie auf ein Leib geschneidert.
Ja.
Klar, es gibt ein paar
wahrscheinlich vor dem Flachen zwei Kurven, die entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Das sind die letzten zwei Kurven im Steilhang. Und dann geht es halt dann wirklich flach dafür und du musst es laufen lassen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass weil du den Tumbler als Top-Favorit nennst, oder nicht in die Favoritenrolle würde ich drücken. Der hat genauso, ist genau in der gleichen Favoritenrolle, weil er so ein schlechter Gleiter ist, der Marco Odermatt auch wieder nicht. Oder?
Und Marco Schwarz nicht übrigens, oder Raphael Haser.
Ja, aber oder? Von dem muss man dann schon noch jetzt etwas zeigen.
Gut.
Gegenüber dem, was er das letzte Jahr abgeholt hat.
Ja gut, also der Haser ist letztes Jahr praktisch aus dem Nichts aus ein Riesenslalom-Weltmeister geworden.
Ja,
er war super-G stark gewesen.
Ja, aber als Riesenslalom-Weltmeister erwarte ich natürlich, gerade in dieser Disziplin, ja. du bist einfach gefordert, du musst einfach bringen.
Mhm. Also für dich bis jetzt die Enttäuschung von der ersten Saisonhälfte oder vom ersten Saison-Drittel, sagen wir es so, Raphael Haser.
Ja, Enttäuschung ist vielleicht das falsche Wort. Also ich habe jetzt zwei, drei Mal im Trocken, also vor der Rennen, bevor er überhaupt angefangen hat, eher so absolute Podestfahrmöglichkeit. Mhm.
Nächste These. Corin Sutter, Moment verletzt aufgrund eines Muskelfaserriss, holt Gold in der Olympiaabfahrt in Cortina.
Unterschreibe sofort. Sie hat eine verdammt schwierige, gefährliche Konkurrentin dort. Das Thema nicht nur eine aufmachen, aber die Lindsay Vonn ist natürlich, die ist geschaffen für Cortina.
Also Zweikampf Sutter ja. gegen Vonn in Cortina für dich?
Ja, glaube schon. Ich erwarte immer noch, dass Gotcha noch den Zünder bringen kann. Also, sie ist schon noch nicht dort, wo sie war. Auch von der Art und Weise. Oder? Es war viel wilder drin. Vielleicht hat sie einen gewissen Respekt bekommen. Vielleicht hat man sie auch ein bisschen gezügelt und gesagt, hey, du musst überleben bis Cortina und dann lassen wir dich laufen.
Ich muss jetzt gleich noch schnell auf die Linse zurückkommen. Ich meine, du hast die letztes Jahr mal bei der Linse entschuldigt, hochoffiziell, jetzt mache ich es. Weil ich habe in der letzten Sendung habe ich gesagt, sie hat uns sehr wahrscheinlich etwas vorgaukelt, oder? Weil sie gesagt hat, sie haben eine Vollprothese. Oder? Und jetzt ist es... Ich weiß in der Masse nicht ganz eine Vollprothese, aber ich habe jenste E-Mail bekommen von Medizinern, die gesagt haben, macht keinen grossen Unterschied, ob du mit einer Voll- oder mit einer Halbprothese. Macht keinen grossen Unterschied. Darum, liebe Linse Vonn, wir beide, der Onkel Bernhard und ich, wir finden es einfach wirklich just great, was du aufführst, oder?
Ja, das unterschreibe ich auch. Ja.
Gut. Die vierte These. Lara Gut gibt im Frühling bekannt, dass sie die Vorbereitung auf die WM-Saison, auf die Heim-WM in Grand-Montana in Angriff nimmt.
Das ist fast ein Fakt für mich. Ja, da würde ich nicht einmal überrascht sein.
Ja.
Nein, wirklich. Und man darf das ruhig auch ganz realistisch und ganz cool anschauen. Ich meine, sie hat ein grosses Ziel gehabt mit diesen Olympischen Spielen. hat den Beweis gebracht, dass sie in einer grandiosen Form ist. Rein technisch wird da nicht viel passieren, dass ihre die anderen jetzt davonlaufen oder davonfahren und sie den Anschluss könnte verpassen. Das weiss sie, dass das nicht der Fall wird sein. Indem dass sie sagt, ich will die Weltmeisterschaft bestreiten, macht sie den richtigen Aufbau, die ganze Reha und alles hat ein klares Ziel, das ja eindeutig höher ist, als später Pyrolistin zu werden. Nicht gegen Pyrolistin, die brauchen wir. Aber das ist, mit dem wollte ich einfach sagen, wenn du so ein Ziel hast, ist automatisch die Reha viel besser und dein Körper wird besser zu Weg sein, auch für das spätere Leben, das ja ganz wichtig wird sein. Und auch länger ist, hoffentlich, als die ersten 30 Jahre.
Ich glaube, Laura Gutberami würde in diesem Leben nicht mehr als Pyrolistin arbeiten. Oder hast du irgendwie
etwas für sie? Ist gut.
Andermaturismus oder irgendwie so etwas?
Nein, ist alles okay.
Dolmetscherin vom Saviris oder irgendwie so?
Nein, der braucht keinen Dolmetscher.
Ah gut, der kann ja alle Sprachen. Zum Abschluss, eine der traurigen Nachrichten vom letzten Jahr war, dass die alte Compagnon Roland Colombin an Krebs erkrankt ist. Du bist ja immer mit ihm in Kontakt. Gibt es gute News?
Es gibt wirklich gute News. Da vorne sind drei Kisten, die sehen wir jetzt nicht, aber die hat er mir einfach hingestellt. Hat mir nachher
angerufen. Also ist Weisswein, oder?
Ja, hat mir angerufen und gesagt, du, ich bin gerade bei dir gewesen, gell, du brauchst schon noch ein bisschen Wein. Ich habe gesagt, ja, aber wo bist du? Er hat gesagt, es ist schon wieder zu alt. Jetzt hat er mir es einfach da in die Garage hingestellt. Ja. Das beiseite. Und dann nachher habe ich mit ihm geredet und gefragt, wie geht's dir? Und er hat gesagt, mir geht's super. Aber die huren Ärzte haben das Gefühl, es ging mir nicht so gut. Mhm. Aber er fühlt sich gut. Er ist ein göttlicher Typ. Gut. Ein riesen Kämpfer, klar. Eine ernsthafte Erkrankung. Er ist zwei Monate lang nur künstlich ernährt worden. Und jetzt geht es ihm aber gut. Er hat mir einen guten Eindruck gemacht. 10 Kilo weniger, 15 Kilo weniger. Das hätte mögen leiden. Aber ich drücke mal die Daumen, dass das gut ist. Das ist klar. Aber er hat die richtige Einstellung zu dieser Sache.
Ich glaube, Ihr ehemaliger Leistungssportler hat bei so dramatischen Geschichten hat schon ein bisschen einen Vorteil. Aufgrund von dieser Schule, die er durchgemacht hat, halt auch einstellungsmässig.
Ja, also generell, grundsätzlich glaube ich, darf man schon sagen, dass dich der Spitzensport oder der Leistungssport ganz allgemein schon auch erzieht. In jeder Beziehung. Also du hast seine Hoch und Tief. Du musst beide Seiten akzeptieren. Also das Tief musst du akzeptieren und das andere musst du aufpassen, dass es nicht darüber ausschiesst. Ist eine gute Lebensschule. Ob es bei allen gleich klappt, das weiss ich halt auch nicht. Aber du hast recht. Ich höre immer wieder von Fällen, wo ehemalige Athleten schweren Unfall haben oder krank werden und das eigentlich mit Bravour überstehen und stärker daraus rauskommen. Das hört man immer wieder.
So, Bernhard, jetzt ist es eigentlich höchste Zeit oder es wäre an der Zeit, dass du uns beweisst, dass du wirklich Akkordeon spielen kannst. Mit dem hast du ja ein bisschen geprahlt, oder? Im letzten Podcast hast du ja gesagt, wie du damit
Familie das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten, ja. Und ich habe Stille Nacht, Heilige Nacht. Und sonst nicht viel mehr.
Ich weiss, du hast einen Joker. Und den ziehst du jetzt.
Okay.
Ja, okay. Geh die Handorgel holen.
Okay.
Gut. Also, dank einem technischen Kniff ist der Bernhard Russi jetzt schon parat mit dem Akkordeon. Die Mutter aller Fragen, was spielst du uns jetzt?
Also eigentlich kann ich ja nur Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, das können wir nicht mehr bringen, oder? Ja, ich hätte noch einen, aber ich weiß nicht, ob der geht, von den Bossbuben. Die Lumpensammler, das passt ein bisschen zu mir. Also mehr kann ich nicht. Also es gibt da keine Zugabe, gell? Also
ich finde, dass der perfekte Ausklang von dem Jahr 2025 Bernhard Russi interpretiert. Bossbuben, Lumpensammler, ein Versuch, das kannst du. Ein Versuch. Das wünsche ich euch schon jetzt ein gutes Neues. Ade miteinander. Dank bist du am besten.
Ja, ganz verreckt. Mit drei Fehlern, das
grandios. Geht. Grandios. Gutes Neues, ade miteinander.
Gutes Neues allen zusammen.